Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Kinder, es erfüllt mich und ich glaube euch alle und uns alle mit großer Dankbarkeit, wenn wir jetzt noch einmal haben Revue passieren lassen, was im Jahr 2016 in unserer Gemeinde alles passiert ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, es war sehr viel. Ich dachte, das alles ist in einem Jahr passiert. So schnell ist das Jahr rum und doch ist so viel passiert. Wir hatten eine Evangelisation, wir hatten zwei Taufen. Wir hatten viele Veranstaltungen hier in der Gemeinde, Kochtreffs. Die Kinder haben viele Lieder einstudiert. Sie haben auch den Adolf besucht in Aschbach im Heim Hepata. Wir haben die Jugendgruppe gesehen und noch vieles mehr. Und es ist doch einfach auch mal schön, an dieser Stelle nochmal dankbar sein zu können, dass das alles möglich ist und dass der Herr uns das alles schenkt. Und vielen Dank, Andi, dass du das für uns so schön nochmal zusammengestellt hast. Ja, nach diesem lokalen Jahresrückblick möchte ich jetzt zum Abschluss des Jahres einen Rückblick dieses Jahres, aber auch der letzten Jahre geben. Und ich habe den Rückblick überschrieben mit untrügliche Zeichen seines baldigen Kommens. Und bevor ich jetzt damit beginnen möchte und damit es für euch besser nachvollziehbar ist, habe ich die ganzen Dinge auch jeweils auf Folie nochmal dargestellt, dass ihr das alles gut sehen und lesen könnt, möchte ich noch ein ganz kurzes Gebet mit euch sprechen. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. So, lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, was du uns alles Gutes getan hast im letzten Jahr. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns die Kraft gegeben hast, die Dinge zu tragen und miteinander zu tragen, die schwierig waren. Wir denken an Krankheitsfälle, wir denken auch an Todesfälle. Du hast uns auch hierin Gemeinschaft mit dir und untereinander geschenkt. Und wir danken dir dafür und bitten dich jetzt, noch einmal ganz besonders mit deinem Geist unter uns anwesend zu sein. Amen. Amen. Untrügliche Zeichen seines baldigen Kommens. Ja, die Frage ist, liebe Geschwister, wo stehen wir? Nicht nur hier in der Adventgemeinde Bamberg, sondern in der Weltgeschichte. Und ich habe mir vorgenommen und es unternommen, in den letzten Tagen einmal ein bisschen zusammenzustellen, welche Zeichen ganz deutlich darauf hindeuten, dass Jesus Christus sehr bald wiederkommen wird. Jesus selber hat uns Zeichen gegeben. Er sagt zunächst hier im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und werde auch euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Eine wunderbare Verheißung, das ist unsere Hoffnung. Dafür leben wir, danach streben wir. Und dann sagt er im Matthäusevangelium in seiner berühmten Endzeitrede, Matthäus 24, da lesen wir zunächst, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also, ich finde es wunderbar hier, dass sie ihn einmal für sich alleine haben. Ja? Für sich allein und dann können sie ihn mal was Persönliches, was Privates fragen und sie fragen ihn jetzt nach Zeichen seiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters. Und Jesus gibt ihnen da nicht ein Zeichen, er gibt ihnen zwei Kapitel voller Zeichen. Matthäus 24 und 25. Und er sagt dann noch, hier in Vers 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nah an der Tür ist. Sehr spannend und sehr interessant zu betrachten, was diese Zeichen sind. Und das wollen wir heute einmal miteinander machen. Es sind sehr viele Zeichen. Deswegen werde ich schauen, dass wir zügig vorwärts kommen. Und ich bitte es euch nachzusehen, wenn manches ein bisschen schnell geht. Aber wenn ihr das ein oder andere noch mal genau wissen wollt, könnt ihr mich nach der Predigt auch noch mal ansprechen, um die eine oder andere Quelle von mir zu erfahren. Ich möchte zunächst ein Zitat aus Wirken der Apostel hier lesen, das noch einmal die Wichtigkeit dieser Zeichen und die Beachtung dieser Zeichen vor Augen führt. Da lesen wir auf Seite 260. Heute gibt es viele Menschen, die ihre Augen vor den Zeichen verschließen, mit denen Jesus sie warnend auf sein Kommen hinweisen wollte. Sie versuchen, alle Befürchtungen zu beschwichtigen, während sie gleichzeitig die Zeichen des Endes rasch erfüllen, sich die Zeichen erfüllen, und die Welt dem Tag entgegeneilt, da des Menschensohn in den Wolken des Himmels erscheinen soll. Ich denke, es war immer und zu allen Zeiten wichtig, wachsam zu sein. Es war für die ersten Christen, es war auch für die Christen der ersten Jahrhunderte immer wichtig, so zu leben, als würde Jesus bald wiederkommen, auch wenn sie vielleicht ahnten oder wussten, dass es noch eine Weile dauern würde. Aber wir sehen hier eine besondere Ermahnung, dass wenn wir die Zeichen sehen, dass eine besondere Zeit ist und wir auch mit besonderer Aufmerksamkeit leben sollen und diesen Zeichen besondere Beachtung schenken sollen, nicht nur indem wir uns im Sessel in unserem Wohnzimmer sitzend dafür interessieren, sondern es hat ja auch eine ganz konkrete Auswirkung auf unser persönliches Leben. Darauf werde ich dann später noch zu sprechen kommen. Jetzt werden wir mal, bevor ich die einzelnen Zeichen noch ein bisschen systematischer durchgehe, ein paar allgemeine Dinge vorher mal betrachten im Hinblick auf diese Zeichen. Da sagt Jesus hier, Matthäus 24, 6 bis 8, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Also er gibt hier ein paar Zeichen und sagt, das ist noch nicht das Ende, aber wenn ihr das seht, dann liegt die Frau schon in den Wehen. Die Geburt steht kurz bevor. Und wenn wir uns jetzt mal den Erdbeben zuwenden und eine Statistik uns anschauen, der letzten rund 100 Jahre, genauer genommen vom Jahr 1900 bis 2006 hier in dieser Darstellung, dann ist es schon sehr interessant, wie die Erdbeben weltweit, und zwar die wirklich starken, verheerenden Erdbeben der Stärke 6 bis 8 zugenommen haben. Wir sehen hier das ganze 20. Jahrhundert hindurch so ein gewisses Auf und Ab. Aber dann im 21. Jahrhundert geht es schlagartig nach oben hier, ungefähr ab dem Jahr 2000. Sehr interessant. Man kann jetzt sagen, Erdbeben hat es schon immer gegeben, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Erdbeben sind nicht normal. Es ist nicht der Normalfall, dass sich so viele Erdbeben ereignen. Auch im letzten Jahr in Italien, sogar in Europa, gab es wieder verheerende Erdbeben und in anderen Weltteilen noch viel schlimmer. Ich werde darauf später noch zu sprechen kommen. Ja, wir können lesen in den Medien, 2016 war ein teures Katastrophenjahr. Jetzt gehen wir mal ganz konkret auf das Jahr ein, das wir jetzt gerade miteinander beschließen. Die Zahl der Katastrophenschäden ist im Jahr 2016 weiter angestiegen. Das geht aus dem Bericht des Rückversicherers Swiss Re hervor, der gerade erst veröffentlicht wurde. Die Schäden wurden durch Stürme, Naturkatastrophen, aber auch von Menschenhand verursacht. Allein die Stürme Elvira und Friederike sorgten in Deutschland für Schadenregulierungen im Milliardenbereich. Jesus spricht auch von Kriegen. Und er sagt, wenn ein Volk sich gegen das andere erhebt, das ist der Gang der Geschichte, aber wenn es zunimmt, wenn es intensiver wird, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir auf das große Finale, auf das Ende hinzusteuern. Und nur als kleine statistische Anmerkung, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, also den beiden großen Kriegen des 20. Jahrhunderts, sind in etwa 70 Millionen Menschen umgekommen, haben das Leben verloren. Das sind mehr Todesopfer als in allen Kriegen der ganzen Weltgeschichte vorher. Ja? Also auch daran sehen wir, es hat sich ja eine Extremisierung, eine Verdichtung ereignet im 20. Jahrhundert. Und viele fragen sich, naja, wird jetzt der dritte Weltkrieg kommen? Wird ein Atomkrieg ausbrechen? Ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, denn wenn wirklich der Atomkrieg kommen würde, dann würden die Atomwaffen so das Leben auf der Erde womöglich so vernichten, dass es nicht mehr möglich sei. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass es anders kommen wird, dass nicht ein Krieg die Geschichte dieser Welt oder die Geschichte der Menschheit beenden wird. Viele hoffen dann darauf und in diesem Bild ist es auch angedeutet, hier ganz rechts unten steht Peace, Frieden. Ja? Also als ob das so der Ausweg wäre, aus dem man dann in das 21. Jahrhundert gehen könnte und die Hoffnung hat, dass hier auf der Erde Frieden kommen wird. Wird das Ziel oder wird das die Entwicklung sein, auf die viele Menschen hoffen, auf die wir auch hoffen können und sollten, dass Friede auf Erden entsteht? Natürlich wünschen wir uns alle Frieden, aber wir halten uns natürlich an das Wort Gottes und sind darauf gefasst, dass es so kommt, wie Gott es gesagt hat. Es haben sich auch andere Dinge in den letzten Jahren ereignet. Das sind zwei Bilder, die im Zusammenhang mit Flugzeugunglücken hier entstanden sind. Das erste Bild zeigt, wie ein Teil dieses Fluges MH370, dieses Malaysian Airlines Fluges, gefunden wird, ein sogenanntes Flaperon oder Flaperon. Das ist ein Bauteil eines Flügels, den hier die Männer wegtragen, der angespült wurde. Ich glaube, an die Küste von Afrika war es. Am 8. März 2014 ist dieses Flugzeug spurlos verschwunden und man weiß bis heute nicht, wo dieses Flugzeug ist. Und auch, es gibt verschiedene Theorien. Es gibt Experten, die dieses Teil untersucht haben und die zu der Auffassung gekommen sind, es muss womöglich so gewesen sein. Ich kann es nicht beurteilen, wie zwingend diese Beweisführung hier ist, dass der Pilot das Flugzeug so gelandet hat auf dem Meer, dass es nicht zerschellt oder kaputt geht, sondern dass es so sanft wie möglich auf der Oberfläche landet, um dann einfach unterzugehen. Also die Leute, die das untersucht haben, vermuten, dass es genauso wie der Germanwings-Flug 9525 ein Jahr später so war, dass es letztlich ein kalkulierter Suizid, also ein kalkulierter Selbstmord eines Piloten samt der ganzen Besatzung und den Passagieren dieser Maschinen war. Das sind auch Dinge, die sich in letzter Zeit häufen, mit denen wir es vor 40, 50 Jahren in der Form überhaupt nicht zu tun hatten und die in letzter Zeit häufig passieren. Hier ein kleines Zitat aus Science of the Times, 21. April 1890 dazu, das sehr erhellend ist. Da geht es auch um die Ereignisse der letzten Zeit und da heißt es hier, plötzlicher Tod ohne Vorwarnung wird sich auf den großen Reiselinien ereignen. Genau das haben wir eigentlich heute. Erst gestern oder vorgestern lese ich die Schlagzeile hier im Internet, 2016, das Jahr des Schreckens. Und wenn wir uns angucken, was in diesem Jahr des Schreckens so passiert ist, so bei uns in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, dann ist es in der Tat allein schon für das jetzt gerade abgelaufene Jahr erstaunlich, was für Dinge sich hier alle angesammelt haben. Also es ging schon mit der Silvesternacht los, wo irgendwelche Leute sich überhaupt nicht beherrschen können und einfach auf offener Straße übergriffig werden, und zwar nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Orten. Also fürchterliche Vorgänge, von denen man natürlich hofft, dass sie sich jetzt im Übergang zum nächsten Jahr nicht wiederholen. Man hat große Sicherheitsvorkehrungen getroffen in Köln, laufen Polizisten mit Waffen im Anschlag über die öffentlichen Plätze, um zu verhindern, dass es wieder zu solchen Ereignissen kommt. Und ich möchte jetzt nicht alles durchgehen hier. Ich denke, ihr habt das alle noch gut in Erinnerung und es sind auch lange nicht alle Dinge, die uns vielleicht erregt haben oder die durch die Medien gegangen sind und uns erschüttert haben. Es ist nur eine Auswahl verschiedener Ereignisse, die sich im letzten Jahr hier ereignet haben. Zum Schluss natürlich jetzt erst vor zwei Wochen dieser fürchterliche Anschlag in Berlin mit dem LKW. Die entscheidenden 7 Zeichen für die Wiederkunft Christi habe ich hier einmal aufgelistet. Erstens Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Zweitens falsche Christusse und falsche Propheten. Drittens Zeichen in der religiösen Welt. Viertens Zeichen in der Natur. Fünftens Zeichen in der Finanzwelt. Sechstens moralischer Verfall. Und schließlich Siebtens, und das ist ein schönes Zeichen, und wir werden, nachdem wir zwischendrin das ein oder andere Negative hören werden, werden wir auf jeden Fall zum Schluss mit etwas sehr Positivem und etwas sehr Hoffnungsvollem enden, nämlich der Weltmission. Nun, Sonne, Mond und Sterne, sind Dinge, die sich schon ereignet haben. Könnte sein, dass sie sich vielleicht in stärkerem Maße nochmal wiederholen oder nochmal ereignen, aber das ist eigentlich schon erledigt. Eine Sache noch gleich nebenbei und schon mal im Hinterkopf zu behalten. Wir wissen von Ellen White, dass eines der Zeichen 3 bis 5, also entweder aus der religiösen Welt, der Natur oder der Finanzwelt, dazu führen wird, dass das Sonntagsgesetz eingeführt wird. Also diese Dinge werden zum Sonntagsgesetz führen, laut den Aussagen des Geistes der Weissagung. Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Jesus sagt im Vers 29 des 24. Kapitels des Matthäusevangeliums: Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, also er spricht von der Bedrängnis dieses finsteren Mittelalters, von der wir alle schon gehört haben, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Ich erinnere mich an schöne Beiträge und Predigten, auch hier in der Gemeinde, wie uns einmal die Adventgeschichte dargelegt wurde und uns auch diese Ereignisse nochmal vor Augen geführt wurden. Das Erdbeben von Lissabon 1755, das übrigens viel stärker war als die meisten Erdbeben, die so in den letzten Jahrzehnten passiert sind. Es muss auf der Richterskala eine Stärke von 9 oder 9,5 gehabt haben, ein unglaublich verheerendes Erdbeben. Der finstere Tag vom 19. Mai 1780 in Amerika und der Sternenfall, man kann das auch sehr schön im großen Kampf in den Kapiteln 17 und 18 nochmal nachlesen, wo auch uns bestätigt wird, dass diese Zeichen sich damit bereits erfüllt haben. Wir kommen jetzt zu den falschen Christussen und den falschen Propheten. Das muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Ja? Nicht jeder falsche Prophet behauptet ja gleich, dass er Christus ist, aber manche behaupten sogar das. Und Jesus unterscheidet es auch und sagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten kommen. Und ich habe euch hier mal ein paar von den Kandidaten bildlich dargestellt. Erkennt ihr sie? Wen erkennt ihr? Ah, Pater Pio, richtig. Ein Geistlicher, der in Italien gelebt hat, 1887 geboren und 1968 gestorben. Er hatte Stigmata, die Wundmale Christi an seinen Händen. Seine Hände haben immer angefangen zu bluten und er hatte so Löcher in den Händen und hat auch prophetische Aussagen gemacht und hat auch gesagt, wir sollen ganz viel beten, damit möglichst das Höllenfeuer oder das Fegefeuer, dass die Leute nicht so sehr darin leiden müssen und solche Dinge. Gut, wer ist dieser Herr hier? Das ist Mohammed, der Prophet, der ja wahrscheinlich die verheerendste Wirkung als falscher Prophet gehabt hat in der Welt und dem viele Milliarden, mittlerweile muss man schon sagen, Menschen, zumindest viele Millionen, und es geht auch schon in die Milliarden, Menschen gefolgt sind und anhängen. Dann haben wir hier oben Buddha, einen Prophet, der schon lange vor Jesus da war und gewirkt hat, aber den man sicherlich auch mit einbeziehen kann, zumal Buddha in der heutigen Zeit auch in unserer Gesellschaft eine sehr große Bedeutung bekommen hat mit seinen Lehren. Es gibt ja verschiedene Buddhas oder Inkarnationen von Buddha, aber der erste Buddha, der Siddhartha Gautama, hat um 500 gelebt und der wird auch meistens dargestellt in diesen berühmten Buddha-Statuen. Der Buddhismus ist ja angeblich eine Religion, die ohne eine Gottesvorstellung auskommt, aber trotzdem haben sie diese Götzenbilder immer drin. Also ich traue denen nicht über den Weg. In Wirklichkeit verehren sie doch letztlich einen Götzen. Und dann diesen Herr hier links unten, habt ihr den schon mal gesehen? Das ist Joseph Smith. Er hat behauptet, ihm ist Jesus leibhaftig erschienen. Und dann ist ihm auch noch ein Engel erschienen, der hat ihn irgendwo hingeführt und dann hat er ihm ein Buch übersetzt mit Hieroglyphen und daraus wurde dann das Buch Mormon. Ja? Und das sind die Mormonen, die in Amerika sehr, sehr, vor allem in Amerika, sehr, sehr stark vertreten sind. Er ist nicht sehr alt geworden, er ist mit Mitte 30 gestorben, eines gewaltsamen Todes. Aber er hat eine unglaubliche Verführungskraft gehabt, ja. Vor allem auch auf Frauen, aber auch auf Männer. Sie sind ihm verfallen gewesen, wenn er zu Menschen gesprochen hat. Er muss eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt haben. Man sieht es hier so ein bisschen. Ja? Das ist ein sehr, sehr interessanter junger Mann hier gewesen. Ich habe hier noch einen. Ich kann das leider nicht lesen. Könnt ihr mir helfen? Aha. Okay. Also ich kann es zwar nicht lesen, aber ich habe mir helfen lassen. Die Tanja war so freundlich und hat es mir übersetzt. Kirche des letzten Testaments oder des letzten Bundes. Eine primitive oder hausgemachte russische Sekte, die Vissarion gegründet hat, der Sergei Anatoljewitsch Torop heißt. Und wir sehen ihn hier im Bild. Er schaut schon aus wie so ein moderner Jesus, so von der Optik her. Ist ein ganz erstaunlicher Mensch. Er nennt sich Vissarion und wird von seinen Anhängern als neuer Menschensohn, Weg und Wahrheit bezeichnet und verehrt. Und er hat in der Taiga eine neue Gemeinde gegründet, es wurden erst Bäume gefällt. Und in dieser Gemeinde leben 4000 Menschen und sie verehren ihn als den Menschensohn, als den Messias. Es ist erstaunlich, man fragt sich, wie gibt es das, dass vielleicht so ein paar Verrückte irgendwie da mitmachen und vielleicht Drogen nehmen. Aber nein, das ist eine große Gemeinschaft, 4000 Leute, das ist schon eine Kleinstadt. Ja? Wer weiß, wie viele Anhänger er noch hat, die irgendwo leben und das auch verfolgen und ihn auf diese Art und Weise ihm huldigen. Wer von euch glaubt, dass es stimmt, dass er der Menschensohn ist, der neue Hand hoch? Also niemand von uns glaubt das, aber... Jetzt hört gut zu. Wir sind auch nicht dorthin gegangen. Wir haben ihn nicht erlebt. Wir sind ihm nicht gegenübergestanden. Und es ist gefährlich, mit solchen Leuten zu tun zu haben und solchen Leuten zu begegnen. Es gibt sogar Berichte von adventistischen Pastoren und nicht nur einem, die zu solchen Leuten gegangen sind, um mit denen Kontakt zu haben, die anschließend ihr Amt niedergelegt haben und diesen Leuten nachgefolgt sind. Ja? Also deswegen sagt auch Jesus ganz deutlich, wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, er sagt nicht nur, glaubt ihm nicht, er sagt, siehe, geht nicht hinaus, nicht hingehen. Ja? Überhaupt nichts damit zu tun zu haben, geht einfach nicht hin. Ja, falsche Propheten, falsche Christusse. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Matthäusevangelium. Da heißt es dann, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Vers 24. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Es ist interessant, dass Jesus die falschen Propheten so oft erwähnt. Ja? Dreimal, er betont es richtig. Und zum Schluss sagt er hier, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wer sind denn die Auserwählten eigentlich? Sind die Leute, die Sabbat in den Gottesdienst gehen? Hoffentlich, ja? Also, das sind schon die, die die Botschaft empfangen haben und angenommen haben. Das sind wir, ja? Und wir sind eine besondere Zielscheibe hier. Ganz offensichtlich, hat auch Jesus schon vorausgesagt. Und wie erkennt man einen falschen Propheten? Es ist eigentlich ganz einfach. Jeder, der vorgibt, für Gott zu sprechen, jedoch die Wahrheit nicht lehrt und auch nicht auslebt, ist ein falscher Prophet. Das ist ganz einfach. Ja? So kann man die Propheten prüfen. Wir haben hier einen echten Propheten, eine echte Prophetin. Und es ist hier ein interessantes Zitat aus dem Großen Kampf, das auch darauf hinweist, wie wichtig es ist, auf diese Zeichen zu achten. Ich möchte es einmal lesen mit euch zusammen hier. Da heißt es, nur die, welche eifrig in der Bibel geforscht und die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, werden vor der gewaltigen Täuschung, die die Welt gefangen nimmt, geschützt sein. Durch das Zeugnis der Heiligen Schrift werden sie den Betrüger in seiner Verkleidung erkennen. Zudem wird die Prüfungszeit anbrechen. Durch den Ausleseprozess infolge der Versuchung wird der echte Christ offenbar werden. ist Gottes Volk jetzt so fest auf sein Wort gegründet, dass es sich nicht auf seine Sinneswahrnehmungen verlässt? Liebe Geschwister, das ist so schwer für uns. Wir glauben immer, was wir sehen und wir lassen uns so schnell täuschen. Und wenn wir irgendwie mit den Sinnen was wahrnehmen dann, und uns das gefällt, und dann neigen wir dazu, das sehr leicht anzunehmen. Wird es sich in einer solchen Entscheidungsstunde an die Heilige Schrift und nur an die Heilige Schrift halten? Fragezeichen. Satan wird mit allen Mitteln zu verhindern suchen, dass es sich, und es geht hier um Gottes Volk, darauf vorbereitet, an jenem Tage bestehen zu können. Es wird also alles so, er wird alles so anordnen, dass den Gotteskindern der Weg versperrt ist. Er wird sie mit irdischen Schätzen bestricken, ihnen eine schwere, mühsame Last aufbürden, damit ihre Herzen mit den Sorgen dieses Lebens überladen werden möchten und der Tag der Prüfung wie ein Dieb über sie komme. Also merkt ihr was? Strategie von zwei Seiten. Also auf der einen Seite heißt es hier irdische Schätze, also positive Dinge. Auf der anderen Seite aber auch Lasten, ja? Bürden, von denen man glaubt, ich muss das jetzt in meinem Leben noch schaffen, ich muss das irgendwie lösen, das ist jetzt meine Aufgabe. Dabei ist es gar nicht meine Aufgabe. Gott möchte gar nicht, dass ich mich mit manchen Dingen beschäftige. Und für mich ist es eine Bürde und ich trage es mit mir herum und es hält mich von den eigentlich wichtigen und entscheidenden Dingen des Lebens zurück. Gehen wir weiter. Zeichen in der religiösen Welt. Jetzt werden wir einige Dinge sehen, die sich in der letzten Zeit ereignet haben, die nie da gewesen sind. Dinge, die uns eigentlich in den letzten 12 bis 36 Monaten eigentlich hätten aufhorchen lassen müssen und uns völlig hätten in einen völlig neuen Zustand, in ein völlig neues Bewusstsein eigentlich führen müssen, was eigentlich zurzeit los ist in der Welt. Dieses Bild haben einige von euch vielleicht schon gesehen. Wen haben wir hier? Wir haben George W. Bush, George Bush Senior, sein Vater, Bill Clinton, waren alle drei amerikanische Präsidenten. Und nun müsst ihr wissen und euch nochmal vor Augen führen, die USA waren mal das protestantischste Land der Welt. Ja? In den USA hatte Katholizismus nichts verloren. In den USA war katholischer Glaube der mittelalterlichen Kirche vollkommen abgemeldet. Die USA waren ein Land, die sich auf Freiheit des Gewissens und protestantische christliche Werte gegründet haben. Und niemals wäre es bis vor weniger Zeit denkbar gewesen, dass drei amerikanische Präsidenten dort im Petersdom knien, während ein Papst aufgebahrt ist, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Es ist Johannes Paul II. Hier, ja? Es ist schon ein sehr, sehr erstaunliches und unglaubliches Bild hier. Bei diesem Tod, der sich 2005 ereignet hat von Johannes Paul II. Dann trat sein Nachfolger auf den Plan, Benedikt XVI., alias Kardinal Ratzinger, der vorher war. Und er reiste dann nach Amerika, um George Bush zu besuchen. Und da ereignete sich auch etwas sehr Erstaunliches. Normalerweise werden Staatsgäste, wenn sie dort an der Andrews Air Force Base in Washington ankommen, dann werden sie dort irgendwie abgeholt und da ist eine Kapelle und so weiter. Und dann fahren sie in die Stadt und dann werden sie dort am Weißen Haus vielleicht vom Präsidenten empfangen, wenn sie sehr, sehr hohe Staatsvertreter sind. Aber hier passiert etwas völlig Außergewöhnliches. George Bush geht zum Flughafen und empfängt den Papst direkt an seiner Shepherd One, Hirte 1. Ja? Die Maschine vom amerikanischen Präsidenten heißt Air Force One, die Maschine vom Papst heißt Shepherd One, Hirte 1. Empfängt ihn dort, lädt ihn ein in seine Limousine, sie fahren zum Weißen Haus. Und während Staatsgäste normalerweise eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit vielleicht bekommen im Weißen Haus, um mit dem amerikanischen Präsidenten zu sprechen, so hat sich der Papst dort einen ganzen Tag lang aufgehalten und war zusammen mit dem Präsidenten. Es gibt viele Bilder, die kann ich euch heute gar nicht alle zeigen. Und später dann, waren also nicht nur die allein im Weißen Haus, sondern es waren auch Gäste eingeladen, Menschen dort. 13.000 Leute waren auf dem Gelände des Weißen Hauses, gab es noch nie vorher. Tausende von Menschen dort die Gelegenheit bekommen, mit amerikanischen und vatikanischen Flaggen dem Papst und dem Präsidenten zuzujubeln. Unglaubliche Dinge, die sich hier ereignet haben. Und wir sind schon so dran gewöhnt, dass wir einfach zuschauen und denken, ja, das ist jetzt so. Liebe Geschwister, vor 30, 40 Jahren hätte kein Mensch gedacht, dass es sowas gibt und vor 100 Jahren schon überhaupt nicht, als Ellen White den großen Kampf geschrieben hat. Da war Amerika keine Weltmacht. Ja? Das britische Empire war da angesagt und das Papsttum, das war völlig am Boden, auch in Europa, in Deutschland. Kein Mensch wollte was von der katholischen Kirche wissen. Es gab den sogenannten Kulturkampf. Bismarck hat die Regierungsgeschäfte in Deutschland geführt und es gab einen regelrechten Antikatholizismus, auch in Deutschland, Amerika sowieso. Ja? Kein Mensch hätte jemals für möglich gehalten, dass es sich mal so entwickeln würde, es sei denn, man kannte sich in biblischer Prophetie aus. Schritte zur Vereinigung von Kirche und Staat. Der Heilige Stuhl unterhält mit 172 der 228 Nationen der Erde, also 76% aller Länder der Welt, volle diplomatische Beziehungen, darunter auch Israel und jedes islamische Land. Es gab ja da in der Zwischenzeit immer so ein bisschen Probleme mit der Anerkennung, der diplomatischen Anerkennung, aber auch mit Israel hat es dann, ich glaube in den 90er Jahren war es schließlich geklappt. Man hat diplomatische Beziehungen aufgenommen und es dauerte gar nicht lange. Da ist etwas sehr, ein für mich völlig unglaubliches und erstaunliches Ereignis passiert. Es war 2014, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist noch nicht so lange her. Beten für den Frieden. Abbas und Peres beim Papst, überwinden, was trennt. Papst Franziskus hat sich bei einem gemeinsamen Gebet mit dem israelischen Staatschef Shimon Peres und dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas für eine Lösung im Nahostkonflikt ausgesprochen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die waren in den Gärten des Vatikans und die saßen da, ein Jude, ein Moslem und der Papst, und haben zusammen gebetet, stundenlang. Ja, verschiedene Gebete gesprochen. Ja, wie gibt es denn sowas? Das ist unglaublich. Ja, wie kommt denn ein Christ auf die Idee, mit einem Juden oder einem Moslem zu beten? Was steckt da dahinter? Was stecken da für Motive dahinter? Glauben die das wirklich? Machen die das aus anderen Gründen? Ich finde es einfach völlig erstaunlich und unglaublich. Versteht mich nicht falsch. Es gibt einige Muslime, die mag ich sehr gern, sind sogar meine Freunde, auch Menschen jüdischen Glaubens. Ich habe überhaupt nichts gegen die, im Gegenteil, ich kann mit denen sehr gut auskommen. Ja? Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, einen Gottesdienst mit denen zusammen zu veranstalten und wir beten zusammen. Das geht einfach nicht. Tut mir leid, ja? Bei allem Respekt, so weit würde ich nicht gehen. Auch aus Respekt vor dem anderen Menschen gegenüber, ja? der einen ganz anderen Glauben hat, denn ich will ihn ja auch nicht vereinnahmen, ne? Als Christ. Das kann ich auch nicht machen, steht mir auch nicht zu. Aber dieser Herr hier, der vereinnahmt diese beiden hier, gewaltig, ja? Würde ich mal sagen. In 40% der Bezirke und bezirksfreien Städte in den USA hat die katholische Kirche die meisten Mitglieder aller religiösen Gruppen, hat eine Volksbefragung aus dem Jahr 2000 ergeben. Also in 40% aller Städte oder Regionen in Amerika stellt die Gruppe der Katholiken gegenüber allen anderen Religionsgruppen die größte, zahlenmäßig stärkste Gruppe dar. Man kann das hier sehr schön in diesem Schaubild sehen. Die blauen Bereiche, die sind alle Bezirke, wo die katholische Kirche die Mehrheit der Gläubigen hat. Und das in eigentlich so protestantischen Amerika. Ist doch sehr erstaunlich. Ich habe das überhaupt nicht gedacht. Und wie schaut es mit dem obersten amerikanischen Gerichtshof aus? Habt ihr schon mal davon was gehört? Der Supreme Court, das oberste amerikanische Gericht, da werden wirklich heiße Sachen verhandelt und werden ganz, also wenn manchmal ein Gesetz kommt oder bestimmte Dinge passieren und jemand sagt, nein, das passt nicht, das verstößt gegen das Grundgesetz, aber das Parlament hat es trotzdem verabschiedet, dann klagt jemand und dann kommt es vor den obersten Gerichtshof und der ist die letzte Instanz, der entscheidet. Im obersten Gerichtshof von Amerika sitzen 9 Richter oder Richterinnen, also 9 Personen. Jetzt ist Amerika, USA ein protestantisches Land und man möchte doch erwarten, dass in diesem Gremium auch so ein paar Baptisten oder Methodisten oder irgendwas sitzen. Aber aktuell schaut es folgendermaßen aus. Wir haben 6 katholische Richter und 3 jüdische Richter. Kein einziger Protestant im obersten Gerichtshof von Amerika gegenwärtig drin. Ja, wir haben hier so ein Bild, da ist das noch genau bezeichnet, wer jetzt da ist. Ich kann euch die Namen auch vorlesen, aber das interessiert jetzt, glaube ich, nicht so sehr. wer das im Einzelnen ist. Jetzt stellt euch vor, eines Tages kommt das Sonntagsgesetz raus und irgendjemand wird hergehen und sagen, nein, das darf nicht sein. Vielleicht Adventisten, vielleicht Juden, irgendwelche Leute werden sagen, das verstößt gegen die freiheitliche Grundordnung unseres Landes. Und sie werden es vor den Supreme Court bringen, vor den amerikanischen obersten Gerichtshof. Die katholischen Richter haben die Zweidrittelmehrheit in diesem Gremium. Ja? Wir können uns schon vorstellen, wie dieses Votum nachher ausgeht dort in diesem Gremium. Es ist aber nicht nur so, dass in der Judikative, sondern auch in der Exekutive und in der Legislative, also sprich unter den Politikern, sehr viele bedeutende Menschen entweder sowieso schon katholisch sind oder zum Katholizismus konvertieren. Habt ihr gewusst, dass Tony Blair, der ehemalige englische Premierminister, zum Katholizismus konvertiert ist? Ist katholisch geworden. Ja? Jeb Bush, der Sohn von George Bush, dem Älteren, der jetzt auch um das amerikanische Präsidentenamt sich beworben hat, ist auch zum Katholizismus konvertiert. Ne? Ist katholisch geworden. Oder dieser Herr hier, Newt Gingrich, auch eine sehr schillernde und einflussreiche Person in der amerikanischen Politik. Er hat auch sich beworben fürs Präsidentschaftsamt, hat genauso wie Bush gegen Donald Trump in den Vorwahlen verloren, ist aber sehr, sehr einflussreich, hat sich sofort auf die Seite Trumps geschlagen, hat Trumps Wahlkampf organisiert und ist jetzt einer der Masterminds hinter Trump, auch zum Katholizismus konvertiert. Dann gibt es noch einen, der heißt Mike Pence. Der war von Haus aus schon immer katholisch. Habt ihr mal was von Mike Pence gehört? Kennt ihr den Namen? Wer ist Mike Pence? Mike Pence ist der designierte Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er ist der zweite Mann. Da stand immer Donald Trump und unten noch Mike Pence. Ja? Er ist der Vizepräsident, den Donald Trump mit in den Wahlkampf, also der Kandidat. Und jetzt wird er natürlich zusammen mit Donald Trump Vizepräsident der USA. Mike Pence ist ein strammer Katholik, aber ein ganz besonderer Katholik. Wir haben hier ein Video vorbereitet. Also ich hätte das alles gar nicht alleine geschafft, aber der Mathis hat mir geholfen und so konnten wir die Präsentation hier machen. Jetzt ist die Frage, welches Mikrofon soll ich an den Lautsprecher halten, dass man den Ton auch hört? Dieses? Okay, der Ton wird für die meisten von euch vielleicht nicht so wichtig sein, weil der Englisch spricht natürlich und wir haben Untertitel, deutsche Untertitel noch gemacht. Aber für den einen oder anderen, der des Englischen mächtig ist, ist es vielleicht auch schön, den Ton zu hören. Also hören wir mal rein. Das ist sozusagen, hier richtet sich der Vizepräsidentschaftskandidat an die Bevölkerung, im engeren Sinn auch an die Katholiken Amerikas. Das war noch im Wahlkampf, da war die Wahl noch nicht vorbei, was er hier sagt.
Greetings, I'm Governor Mike Pence. You know, it's my honor this year to serve as the Republican nominee for Vice President of the United States with my running mate, Donald Trump. I'm grateful to be able to join you, if only by videotape, but I'm not sure how they introduce me. The introduction I prefer is pretty short. I'm a Christian, a conservative, and a Republican in that order. And really, it's as a fellow believer that I'm particularly honored to be able to address you today. I know every one of us has our own story about how we came to faith. For me, I was raised in a family where faith was important. Church on Sunday, grace before dinner. But my faith became my own when I made a personal decision to trust Jesus Christ during the spring of my freshman year in college. That night, my heart was literally broken wide, with gratitude and with joy, when I came to realize that what happened on the cross, in some small measure, actually happened for me. And I know all of you in the room share that same passion and that same sense of gratitude for what was done on our behalf. Years later, my faith has been tested, relied on more times than I could possibly count. All I know for sure today is I need him more than ever. And he's really the center of my life and the center of my family's life. You know, God's love really eclipses our failings. And as always, he's been a source of renewal and strengthening for this nation and for people of faith throughout our history. In these troubled times, I believe we stand at a turning point when those who cherish faith, those who cherish freedom, those who cherish the sanctity of life and all the liberties enshrined in our Constitution should step forward and heed the call to action. I joined Donald Trump on the Republican ticket because I believe he has the right leadership and the right vision to make America great again.
Großartiger Typ, oder? Ach, der stellt was dar. Er kann reden, er redet langsam und deutlich, nuschelt nicht immer so rum, sagt auch keine unflätigen Sachen. Ein wunderbarer Kandidat eigentlich. Und ich weiß nicht, wie viele Stimmen er seiner Nummer 1 gebracht hat, ja? Die ihn gesehen haben. So, ach, das ist ein... Und noch was, wie der redet, das ist doch wunderbar, könnte man gleich als Predigt hier zeigen. Er legt ein Zeugnis ab, er sagt, Jesus Christus ist für ihn bedeutend. Und er redet wie ein Protestant, nicht wie ein Katholik. Er bezeichnet sich selber auch als evangelikalen Katholiken. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen so da, mal beschäftigt habt mit diesen Dingen. Also man ist entweder evangelikal oder Katholik, aber beides zusammen, das ist doch sehr seltsam. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Aber dieser Mann ist ein neuer Typus von Crossover-Gläubigen, von ökumenischen Gläubigen, wie es jetzt immer mehr gibt. Wir werden später noch gleich von anderen hören. Und ich will euch nicht vorenthalten, dass auch Donald Trump sich an die Katholiken gewendet hat. Er hat auch eine kleine Ansprache gehalten. Die wollen wir uns auch noch angucken.
Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics from New York to California. The Catholic story is truly unique and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor and helping define the pro-life movement, clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. Washington politicians have been hostile to the church. They have been hostile to Catholics. They have been hostile to the members of Catholicism. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again.
Das ist eine interessante Aussage hier. Er sagt, bislang waren die Politiker immer so feindlich gesinnt gegenüber den Katholiken, aber ich und mein Vizepräsident Mike Pence, wir werden das jetzt ändern. Bin mal gespannt, was er da alles unternimmt und wie das nachher in die Tat umgesetzt wird. Ich will das gar nicht mehr weiter kommentieren. So, jetzt kommen wir zu diesem Herrn hier, den ihr auch alle kennt, Franziskus I., erster jesuitischer Papst. Jesuiten waren, also wenn die katholische Kirche schon nicht gut angesehen war im protestantischen Amerika, dann kann man sagen, dass die Jesuiten regelrecht verhasst waren. Ihr müsstet mal lesen, was Abraham Lincoln und George Washington und ein paar von den frühen Präsidenten über die Jesuiten geschrieben und gedacht haben. Ja? Es ist sehr, sehr, ich will darauf jetzt nicht näher eingehen. Ich werde gleich noch ein Zitat bringen darüber, was die Jesuiten eigentlich sind. Aber man kann sagen, dass sie in erster Linie dazu eingerichtet wurden, oder dieser Orden, um den Protestantismus zu zerstören. Und das Interessante ist hier in einer amerikanischen Sonntagszeitung dieses Zitat hier: Seine Wahl des Namens, also er hat sich ja seinen Namen selber ausgesucht, der heißt ja in Wirklichkeit ganz anders, weist auf den Wunsch hin, zwei großen Heiligen der Kirche nachzueifern, Francisco de Javier und Franz von Assisi. Francisco de Javier war einer der Gründer des Jesuitenordens. Also damit bekennt er sich auch nochmal ganz deutlich dazu, dass er tatsächlich dem Geist, der hinter dem Jesuitenorden steht, dass er diesem Geist ja folgen will. Das zeigt auch der Papst mit seinem Namen. Und wir können auch hier noch lesen in der Washington Post vom 2. April 2013. Ich habe das jeweils immer ins Deutsche übersetzt. Also die Übersetzungen kommen in dem Fall von mir. Man kann den neuen Papst nicht von seiner jesuitischen Spiritual Formation trennen. Dieses Wort konnte ich nicht übersetzen. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Spiritual Formation, das ist so dieses Ritual der geistigen Formation. Das sind so diese Gebete und diese Dinge, die sich über mehrere Tage und Wochen hinziehen, mit denen man sich sozusagen spirituell formiert einfach, ja, sozusagen. Und da heißt es hier, Bergoglio, also Franziskus, hat das volle 30-Tage-Programm der geistlichen Übung mindestens zweimal absolviert und das kürzere 8-Tage-Programm jedes Jahr wiederholt, seit er 1958 in die Gesellschaft Jesu eingetreten ist. Großen Kampf lesen wir, um diese Zeit, also gemeint ist die Zeit der Reformation, wurde der Jesuitenorden gestiftet, von irdischen Banden und menschlichen Beziehungen abgeschnitten, den Ansprüchen natürlicher Neigungen abgestorben, die Vernunft und das Gewissen völlig zum Schweigen gebracht, kannten seine Mitglieder keine Herrschaft, keine Verbindung als nur die ihres Ordens und keine andere Pflicht als die, seine Macht auszudehnen. Das ist wichtig, sollten wir immer im Hinterkopf haben. Denn dieser Franziskus ist ja so ein freundlicher Mensch. Ich würde ihn so gerne kennenlernen, ich würde mit ihm gerne Tee trinken, ich würde mich mit ihm gerne unterhalten über dies und das. Er kommt mir total sympathisch vor, ich sage es euch ganz ehrlich. Ja? Wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich ganz anders denken. Aber wir haben ja zum Glück das prophetische Wort, sodass wir uns nicht das passiert, was der protestantischen Welt zurzeit passiert. Lest ihr manchmal protestantische Zeitungen? Idea Spektrum, kennt ihr das? Das ist so ein Organ in Deutschland, in dem so die protestantische Welt und so einfach wie abgebildet wird und in dem Artikel sind, die überschlagen sich vor Lob für den Papst Franziskus und dass der ja so toll sei und dass der viel christlicher sei als die meisten Protestanten und so weiter. Ja? Das ist ganz interessant. Dann gibt es noch einen Menschen, der sehr, sehr großes Aufhebens gemacht hat, Tony Palmer. Er ist ein Bischof einer episkopalen Kirche, das ist ein Ableger der englischen anglikanischen Kirche, und er ist aus irgendwelchen Gründen besonders gut befreundet mit dem aktuellen Papst gewesen, muss man sagen, weil Tony Palmer ist schon gestorben beim Verkehrsunfall. Und er hat den Papst besucht und er durfte den Papst mit seinem iPhone filmen, wie der Papst eine Botschaft überbracht hat. Und diese Botschaft hat Tony Palmer dann auf einer Versammlung in Amerika, er hat dann dort erst gepredigt und hat dann dieses Video gezeigt, wo die ganzen Führer der charismatischen, evangelikalen, protestantischen Kirchen in Amerika dort versammelt waren. Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, schaut es euch an, das gibt es bei YouTube. Die beten in Zungen, die werden dann alle total verzückt und es passieren da die unglaublichsten Sachen. Und da sozusagen verkündet er vor diesen Leuten das Ende des Protestantismus und sagt, Leute, lasst die Kirche im Dorf, der Protest ist vorbei. Es gibt keinen Grund mehr, protestantisch zu sein, denn der Papst, der macht doch alles, was wir wollen, das ist doch ein feiner Mann und die katholische Kirche hat sich auch verändert, wir müssen jetzt wieder alle eine große Kirche werden. Tony Palmer, genau. Und das ist ein Bild aus dieser Videobotschaft, die er da gezeigt hat. Und da sagt der Papst, dass es doch ist wie mit Josef und seinen Brüdern. Ja? Und die Brüder, die wären irgendwie verirrt und woanders gewesen, aber schließlich sind sie wieder zurückgekommen. Und dieses Bild hat er benutzt, um einfach zu suggerieren den Protestanten, naja, ihr wart auch verwirrt, ihr wart auch woanders, ihr wart auch verstreut, aber jetzt kommt doch schließlich wieder zurück. Das sagt er nicht ausdrücklich, aber das suggeriert er natürlich zu mir, dem Josef sozusagen, ja, dem Bildlichen. Und dann sagt er hier, wir müssen zusammen weinen, wie Josef. Und diese Tränen werden uns vereinen, die Tränen der Liebe. Also ein sehr emotionales Evangelium, was er hier rüberbringt. Er scheint sich auf die Bibel zu gründen, aber letztlich möchte er es doch auf einer ganz anderen Ebene erreichen, diese Einigkeit. Da spielt da das biblische Wort und das, was Gott den Menschen gegeben hat, keine so große Rolle. Ja, und dann ist es tatsächlich so weit gekommen, dass Kenneth Copeland, bei dem er auf der Versammlung gesprochen hat, zusammen mit ihm, dann ein paar Monate später beim Papst war im selben Jahr und haben ihn besucht und keiner weiß so genau, was die da besprochen haben, was die da ausgeheckt haben. Interessanterweise war dieser Herr hier, Thomas Schirmacher, war auch dabei. Er ist einer der führenden Köpfe des deutschen Protestantismus. Ist da auch dabei gewesen. Und wenn ihr mal auf die Internetseite von Thomas Schirmacher geht, dann werdet ihr auch sehen, wie er sich überschlägt im Lob über den neuen Papst. Ja, einer der obersten evangelischen Vertreter in Deutschland. Zitat aus dem Großen Kampf, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht und unter dem Einfluss der dreifachen Verbindung wird jenes Land, also USA, den Fußtapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Auch dieser Herr hier hat viele Beiträge zum Thema Ökumen. Ich möchte es jetzt auch mal ein bisschen auf unsere Region beziehen. Kennt ihr den? Das ist der Bamberger Erzbischof, Ludwig Schick. Und er macht mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften und anderer christlichen Gemeinschaften, macht er so Pilgerreisen ins Heilige Land und so Wanderungen und so weiter. Und dann hat er davon berichtet, und hat gesagt, im Heiligen Land treffen sich alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Dadurch ist uns auch erneut deutlich geworden, dass die Ökumene nicht bei katholisch und protestantisch stehen bleiben kann. Also es geht also nicht nur um die christlichen Kirchen, das ist ja ganz interessant. Die Orthodoxie und die orthodoxen Kirchen müssen einbezogen werden, ebenso die Pentekostalen, also die Pfingstler und charismatischen Kirchen, die derzeit stärker werden. Alle sollen eins sein. Das Land Jesu ist auch ein Schmelztiegel der Religionen, vor allem der abrahamitischen. Jetzt geht es noch weiter. Juden, Christen und Muslime. Wir haben erkannt, dass wir den interreligiösen Dialog dort bei uns und weltweit pflegen müssen und so weiter. Also auch er macht da jetzt begeistert mit und ist, denke ich mal, auch sehr positiv unterstützend den Dingen, die der, sein aktueller oberster Chef in Rom so fabriziert. Hier habe ich noch ein interessantes Zitat, und zwar 2014 hat Franziskus diese interessante Aussage gemacht. Am 5. Juli 2014 erklärte Papst Franziskus, dass es nicht zum Wohl der Gesellschaft beiträgt, wenn die Geschäfte am Sonntag geöffnet bleiben. Er sagte, die Priorität sollte nicht wirtschaftlich, sondern menschlich sein. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns fragen, ob das Arbeiten am Sonntag wahre Freiheit ist. Oh, okay, das ist jetzt schon eine ganz interessante Aussage. Wir müssen uns klar machen, in Amerika, in den USA sind die Geschäfte sonntags geöffnet. Da gibt es kein Gesetz wie bei uns, dass am Sonntag die Geschäfte zu sein müssen. In der Hinsicht sind wir schon viel näher dran am Sonntagsgesetz als die USA selber, bei denen, ja, weil sie ein freiheitliches Land sind, es nicht möglich ist, dass die Kirche so sehr eingreift in die staatlichen Dinge, dass man einen Tag einfach, einen Wochentag zum wöchentlichen Nationalfeiertag erklärt. Aber Franziskus arbeitet hier ganz kräftig dagegen. Und wir wissen ja, worauf es auch hinausläuft. Und da lässt uns das natürlich aufhorchen. Ja, in diesem Haus hat er auch schon gesprochen. Kennt ihr das? Naja, von innen ist es vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Kennt ihr den Herrn hier, der so schemenhaft im Hintergrund auftaucht? Das ist der Kommissionspräsident der EU, Martin Schulz. Ja, also er spricht hier in Straßburg vor dem Europaparlament. Franziskus bekommt zum Schluss natürlich kräftig Applaus. Wenn ihr das Parlamentsgebäude mal von außen anschaut, erinnert euch das an was? So die Art und Weise, wie das hier gestaltet ist? Also die Leute, die das gebaut haben, helfen uns selber auf die Sprünge, indem sie mal so ein Werbeplakat gemacht haben für Europa und das Europäische Parlament hier schemenhaft dargestellt haben, im Sinne des Ursprungs, des Vorbilds, was es eigentlich, wonach es gebaut wurde. Das ist der Turm zu Babel. Ja? Das gibt ja einen Maler, diesen flämischen Maler, Pieter Bruegel heißt er, der hat mehrere Bilder gemalt, in denen er den Turm von Babel so dargestellt hat. Und ja, die sagen hier, Europa, viele Sprachen, eine Stimme, und dann machen sie hier den Turmbau zu Babel hin und das ist überhaupt kein, ganz normal. Ja? Und der Architekt, ja, hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er diese Bilder als Vorbild genommen hat, um dieses Parlamentsgebäude zu bauen. Das sind doch alles, das ist eine sehr, sehr mächtige Symbolsprache. Und wisst ihr, wenn der Papst dort spricht in dem Parlament, dann ist es überhaupt nicht so wichtig, was der da erzählt. Ja? Es ist das Symbol, der darf da sprechen. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was die eigentliche Aussage ist. Und damit hat es natürlich nicht aufgehört. Diese beiden Herrschaften, das heißt hier der Sprecher des amerikanischen Parlaments und auch die Frau, die die Demokraten repräsentiert hat, also die andere Partei im Parlament, hat auch nichts dagegen gehabt, ist selber auch Katholikin. Dann haben sie ihn eingeladen und dann durfte er auch hier vor dem amerikanischen Kongress sprechen, und zwar vor einer Sitzung, wo alle anwesend waren, die Regierung, die Kongressabgeordneten, die Senatoren, alles, was Rang und Namen hat in Amerika, war versammelt er durfte dort sprechen, 2015, das war letztes Jahr. Ja? Also wenn man das Adventisten vor 20 Jahren erzählt hätte, die wären zusammengebrochen, die hätten gesagt, das gibt es ja überhaupt nicht. Ja? Das ist die stärkste Erfüllung der Ereignisse aus Offenbarung 13, die wir je erlebt haben, dass der Papst hier sprechen durfte. Ja, was Stärkeres gab es bis jetzt überhaupt noch nicht. Dann hat er die Gelegenheit gleich beim Schopf ergriffen und hat auch noch vor der UNO gesprochen, vor der Weltvollversammlung, und durfte dort auch reden. Ja? Ein einziger Siegeszug, natürlich vor allem in symbolischer Hinsicht. Ja? Ich meine, was der dann tatsächlich da spricht, das ist dann nochmal was anderes. Das ist auch interessant, das kann man auch nochmal für sich analysieren, aber dazu haben wir heute natürlich keine Zeit. Was er auch geschafft hat, er hat Amerika und Kuba versöhnt. Ja, habt ihr gehört in den Medien, der Papst Franziskus hat persönlich eingegriffen und hat da diskutiert mit den Leuten in Kuba, in Amerika. Auf einmal kommt schütteln die sich die Hand. Raúl Castro und der amerikanische Präsident, völlig unvorstellbar. Kuba und Amerika waren immer Feinde. Ja? Und jetzt auf einmal geben die sich die Hand und Kuba öffnet sich, ganz erstaunlich. Und Franziskus selber nutzt die Tatsache, dass Kuba jetzt auch schon wieder auf der Seite des Westens ist, ein Jahr später, und macht ein weiteres großes historisches Ereignis. Er trifft sich mit dem Patriarch Kirill, dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Ihr wisst, dass diese beiden Kirchen sich im 11. Jahrhundert, im Jahr 1052, getrennt haben. Ja? Und seitdem verschiedene Wege gegangen sind, weil der Bischof von Rom wollte der Chef sein und der orthodoxe Patriarch, damals der Basileus von Konstantinopel, wollte auch der Chef sein. Und so haben sie sich dann nicht mehr, sind sie sich nicht mehr einig geworden. Und seit knapp 1000 Jahren treffen sich das erste Mal wieder zwei Vertreter dieser Kirchen. Und sie gehen gleich nach Kuba, weil der Papst natürlich sagt, das ist, ja, und das ist ja auch ein symbolisches Signal. Ja, ich habe hier so dieses Terrain auch wieder hin, quasi klar gemacht, wenn man so will. Kommen wir zu Zeichen in der Natur. Wir haben vorher schon einige Zeichen der Natur gehabt. Wir könnten jetzt es gibt so viele fürchterliche Sachen, man kann beliebig viel herausgreifen. Ich habe hier mal das Erdbeben, was sich in China, in einer Provinz von China 2008 ereignet hat, herausgegriffen. Und dieses Erdbeben ist deswegen so schrecklich gewesen, weil es nicht in der Nacht, sondern am Tag war und die ganzen Schüler, die in den Schulen waren, da sind sehr, sehr, sehr viele Kinder umgekommen, weil die geschlossen in Gebäuden waren, die nicht besonders gut gebaut waren. Und dort sind über 5000 Schüler dann umgekommen. Und die meisten von ihnen waren die einzigen Kinder ihrer Eltern. Ihr wisst ja, China, Ein-Kind-Politik, es war eine fürchterliche, fürchterliche Angelegenheit, was sich damals ereignet hat. Man sieht hier das Ausmaß der Zerstörung in einzelnen Orten in China und man sieht auch die Männer, die in den Gebäuden noch nach verschütteten Kindern suchen, die man vielleicht dort finden kann. Ja? Aber es gibt ja nicht nur Erdbeben, es gibt auch die Flutkatastrophen, es gibt die Tsunamis, es gibt die Überschwemmungen, es gibt die Stürme. All dies in exponentiell ansteigender Anzahl in den letzten Jahren. Zeichen in der Finanzwelt. Zurzeit ist es ein bisschen still geworden um Griechenland, findet ihr nicht auch? Man redet nicht mehr so darüber, aber das Problem ist nach wie vor da. Das Land ist überschuldet, kein Mensch weiß, wie das wieder rückgängig gemacht werden soll. Und wenn man das Land aus Europa rausschmeißt, was dann? Dann verlieren die ganzen Investoren das Vertrauen in Europa und so weiter und so fort. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn einer in dieser ganzen Kette einbricht, dann bedeutet das für alle anderen höchste Alarmstufe. Ja? Und deswegen versucht man es noch rauszuzögern und nochmal was zu machen. Noch mal. Aber irgendwann geht es nicht mehr weiter. Ihr kennt das ja, diese Schneeballsysteme. Ja? Und so können wir auch jetzt in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, wann ist es hier, der Beitrag 30. Dezember, ist noch nicht so lange her, 2016, gestern, es droht eine neue Finanzkrise. Russia Today schreibt vor einem Monat das Gleiche, da gibt es einen Max Otte, der ist so ein Spezialist, der sagt, die Europäische Union befindet sich wie einst die DDR im Endstadium. Ganz interessant, ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn es mal richtig zur Sache geht, was dann los ist. Und ihr erinnert euch, eine Finanzkrise kann ein Auslöser für einiges sein, ist auch für Sonntagsgesetz, haben wir vorhin gehört. Ed Reed hat einen schönen Vortrag in Amerika gehalten vor 1 bis 2 Jahren, Unmistakable Signs of the Second Coming of Christ. Ihm verdanke ich auch einige Informationen, die ich euch hier bringe. Und er sagt, die meisten von euch sind sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass die Welt finanziell betrachtet an einem seidenen Faden hängt. Wenn der mal reißt, dann geraten Dinge außer Kontrolle. Und ihr wisst ja, wenn sowas passiert, die Menschen denken dann auch nicht mehr klar. Die sind dann sozusagen bereit, irgendwelche Dinge zu machen, die man vielleicht bei nüchternem Verstand gar nicht machen würde oder nicht unterstützen würde. So, nächstes Zeichen, Nummer 6, wir haben es bald. Moralischer Verfall. Wir brauchen darüber gar nicht viel sprechen. Ich habe hier aufgelistet, was alles, welche Probleme es gibt. Als Lehrer kann ich euch selber sagen, dass es wahnsinnig schwierig geworden ist, überhaupt mit einer größeren Gruppe von Schülern vernünftig Unterricht zu machen. Ja? Weil einfach der grundlegende Respekt nicht mehr da ist. Weil wenn man den Schülern dann Erziehungsmaßnahmen auferlegt, dann kommen die Eltern, beschweren sich und sagen, mein Kind muss das nicht machen. Ja? Das passiert mir fast regelmäßig mittlerweile. und die vielen anderen Dinge, die ich gar nicht alle einzeln aufzählen möchte. Vielleicht nur so viel. Thema Homosexualität ist ja auch immer so ein Gradmesser. Ihr wisst ja, sowohl im alten Rom und Griechenland, bei Sodom und Gomorra und in bestimmten Kulturen, wenn es mal damit losging, dass die Homosexualität völlig normal, als normal angesehen wurde und gesellschaftsfähig war, dann war das immer das sichere Anfang vom Ende dieser Kultur oder Gesellschaft. 2005 waren 28% der Amerikaner der Meinung, dass gleichgeschlechtliche Ehen rechtlich anerkannt werden sollten. 68% waren dagegen. Nur 8 Jahre später waren schon 50% der Amerikaner dafür und nur noch 41% dagegen. Es ist interessant, wie sich innerhalb von ein paar Jahren die Meinung so schnell ändern kann. Wundert mich aber nicht, wenn man die ganzen Filme und Serien anguckt, in denen immer so ein Quoten-Mensch dabei ist, der einfach das so präsentiert, dass man denkt, ach, der ist ja ganz sympathisch und das ist auch nur ein Mensch. Und so ändern sich dann die Meinungen. In Deutschland ist gegenwärtig 68% der Deutschen dafür und finden es gut, dass homosexuelle Menschen heiraten können. Letztes Jahr wurde der Leiter der Feuerwehr von Atlanta, dieser Herr hier, Kevin Cochran, wurde vom Bürgermeister, also von seinem Chef, entlassen, weil er keine öffentliche Rede gehalten hat, so wie ich jetzt hier, sondern er hat einfach nur Mitarbeitern so ein Buch gegeben, in dem drin steht, so ein Selbsthilfebuch, was man tun kann, wenn man Probleme mit Homosexualität hat, und er wurde entlassen, ja, weil das einfach ja in der amerikanischen Öffentlichkeit nicht mehr salonfähig ist, dass man über solche Dinge im Lichte der Bibel offen spricht. So, jetzt kommen wir zum Punkt 7, Weltmission. Das ist ein, wie ich schon angekündigt habe, sehr, sehr positiver Punkt. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und Jesus sagt ja dieses wunderbare Wort: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Situation ist, dann können wir sagen, wir sind schon ganz, ganz weit fortgeschritten, wir sind schon nahe dran. Und wir haben so wunderbare Einrichtungen wie den Hope Channel, 3ABN, das ist Three Angels Broadcasting Network, also das die Drei-Engel-Botschaft quasi weitergeben. Wir haben Adventist World Radio, wunderbare Einrichtungen, die auf der ganzen Welt die Botschaft verbreiten und verkünden. Und dieses Adventist World Radio, die haben ein 30-minütiges Programm erstellt, wo die Grundlagen unseres Glaubens drin sind, haben es in fast 100 Sprachen im Internet zur Verfügung gestellt, ja? Sodass Menschen auf fast der ganzen Welt sich das anhören können, die Botschaft, ja, die adventistische Botschaft. Und es wird sehr, sehr viel genutzt. Und jetzt ratet mal, in welche Sprache auf Nummer 1 steht von den Downloads dieser Botschaft, die runtergeladen wird. Was würdet ihr sagen?
Englisch?
Keine schlechte Idee. Englisch ist Weltsprache. Viele Menschen sprechen Englisch. Englisch ist auch ziemlich weit oben, aber es stand nicht auf Nummer 1. Also auf Nummer 2 stand Chinesisch. Und Nummer 1 ist Arabisch. Ja? Und wir dürfen uns nicht darüber täuschen, wie viele Menschen auch in arabischen Ländern, in muslimischen Ländern sich nach dem Glauben sehnen und auch von Gottes Wort erreicht werden. Kleine Statistik: Bei der Gründung der Generalkonferenz 1863 kam ein Adventist auf 382.000 Menschen in der Welt. Das ist ganz schön harte Aufgabe, wenn man denkt, okay, ich bin als Einzelner für 382.000 Menschen auf der Welt verantwortlich. Das ist ein bisschen deprimierend. Heute, beziehungsweise letztes Jahr, sah es statistisch so aus, dass auf 400 Menschen ein Adventist kam. Ja, da sieht es schon anders aus. Ich hoffe, jeder von euch hat seine 400 im Blick. Dann haben wir es bald, würde ich sagen. Ja? Aber 1 zu 400, das ist schon ganz schön. Das heißt, wir sehen, es gibt hier eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass alle Probleme schon beseitigt sind oder schon gelöst sind, aber wir sehen, dass Gott hier wirkt und dass sich auch viele positive Dinge getan haben. Warum hat Jesus so viele Zeichen gegeben? Nochmal zurück zu der Frage. Ich möchte nicht alles lesen, Aber zum einen, er bestätigt unseren Glauben. Ja, Lukas 25 können wir lesen, ganz unten seht ihr es in Vers 28. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wir hatten es heute früh in der Lektion, die Frage ist, wie viel leiden wir überhaupt? Haben wir Leid? Sehnen wir uns nach der Erlösung? Ich hoffe, wir sehnen uns alle danach, aber ich kann euch versprechen, die verfolgten Christen in China und in Afrika und in diesen vielen Ländern, die sehnen sich unglaublich danach, dass es bald vorbei ist. Ja? Das kann ich euch versprechen. Wir dürfen nicht immer nur uns sehen, wir müssen auch mal sehen, was in anderen Regionen der Welt Sache ist. Und die freuen sich wirklich, wenn es bald vorbei ist. Und die sehnen sich sehr danach. Aber ich sehne mich auch danach. Sehnt ihr euch auch danach? So, und natürlich als Hilfe für die Wahrheit zu zeugen. Petrus stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme, Pfingstereignis, und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sage ich kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Durch den Propheten Joel. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, dass ich von meinem Geist ausgießen werde und so weiter. Das heißt, er sagt den Leuten, liest da mal nach, da steht es drin und da haben wir es schon. Ja? Und so können wir es auch machen. Wir können sagen, schaut mal her, da haben wir es schon. Lest da mal nach. Es ist alles so, wie es prophezeit ist. Es ist eine unglaubliche Hilfe fürs Zeugnis ablegen. Im Review and Herald vom 15. Dezember 1885 schreibt Ellen White, wenn menschliches Bemühen durch göttliche Macht unterstützt wird, wird sich das Werk ausbreiten wie ein Steppenbrand. Gott wird Helfer beschäftigen, deren Herkunft für die Menschen ein Rätsel ist. Engel werden die Arbeit tun, die den Menschen, die sie eigentlich hätten tun sollen, ein Segen gewesen wäre, wenn sie es nicht versäumt hätten, den Forderungen Gottes nachzukommen. Liebe Geschwister, das Werk wird getan werden. Wenn wir es nicht machen, machen es andere oder es machen sogar die Engel. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit in diesem Zusammenhang hier präsentieren. Das ist einfach so herrlich, das müsst ihr gehört haben. Der adventistische Pastor Ed Reed las in einem Vortrag, ich habe euch schon von diesem Vortrag vorhin erzählt, in den USA 2015 folgende Meldung vor, die er von der Generalkonferenz erhalten hatte. Er hatte so einen Umschlag dabei, den hat er dann, da hat er das rausgezogen, dann hat er das vorgelesen. Unser FM-Station-Manager für das Adventist World Radio in Eldoret, Kenia, bestätigt das machtvolle Eingreifen der Engel Gottes in das Leben derer, die auf seine Stimme hören. Während er in verschiedenen Regionen der Welt unterwegs war, sammelte der Manager jüngst folgenden Bericht aus erster Hand. Ein adventistischer Pastor wurde gebeten, zu einem Haus in einer Stadt zu kommen, in der Christen verfolgt wurden, in einer Gegend, in der der IS das Sagen hat. Als der Pastor dort ankam, stellte er zu seiner Verblüffung fest, dass er zum Haus eines muslimischen Imam gerufen wurde. Er bekam sogleich Todesangst, klopfte jedoch trotzdem an die Tür. Er wurde hereingebeten und traf dort nicht nur den Imam an, sondern noch 30 weitere Muslime. Jetzt war er wirklich nervös. Dann kam diese erstaunliche Frage aus dem Mund des Imam: Können Sie uns an einem geheimen Ort taufen? Nachdem der Pastor seine Gedanken ordnete, sagte er: Einen Moment. Wie kann ich wissen, dass Sie darauf vorbereitet sind? Er erhielt vom Imam die ernste Antwort, dass einige Monate lang jeden Abend ein Engel kam und ihn mit den Lehren der Bibel bekannt machte. Der Imam unterrichtete daraufhin die 30 Männer, die jetzt im Raum waren, und als sie von dem Pastor befragt wurden, stellte sich heraus, dass sie alle in der Tat sehr gut mit den adventistischen Lehren vertraut waren. Schließlich taufte er die ganze Gruppe. Solche Dinge ereignen sich. Ja? Vielleicht bei uns auch bald mal. Ich hoffe es sehr. Liebe Geschwister, ich bin am Ende meines Vortrags. Ich möchte aber nicht vermissen, euch nochmal dazu einzuladen und ich auch, dass wir heute am 31. Dezember 2016 unseren Glauben erneuern, dass wir unseren Bund mit Gott auffrischen oder diejenigen, die ihn noch nicht gemacht haben, dass sie sich dazu motiviert fühlen, ihn zu machen. Denn es ist wirklich höchste Zeit. Und es gibt 7 Dinge, die für uns hier als Konsequenzen wichtig sind, meiner Meinung nach. Lasst uns jeden Tag Zeit fürs Gebet nehmen und lasst uns nicht nur kurz schon stolz darauf sein, dass wir zum Essen kurz ein Gebet sprechen oder irgendwann, sondern lasst uns Daniel zum Vorbild nehmen, der 3-mal am Tag gebetet hat, morgens, mittags, abends. Und lasst uns für die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben besonders beten. Das ist ganz wichtig. Lasst uns Gott auch im Hinblick auf die Finanzen treu sein. Lasst uns Gott nichts vorenthalten. Es gehört uns nichts von dem, was wir besitzen. Und wir hätten vielleicht noch, mit Sicherheit, noch viel mehr Möglichkeiten, hier und da ihm etwas zu geben. Lass dein Licht leuchten. Kümmere dich um Menschen und gib deinen Glauben weiter. Erforsche den Willen Gottes und handle danach. Gott spricht nicht nur durch die Bibel. Gott spricht auch ganz direkt zu uns. Wir müssen ihm Gelegenheit geben, zu uns zu sprechen. Wenn wir nicht hören, was er von uns will im Gebet, dann tun wir vielleicht irgendwelche Sachen oder spinnen uns irgendwas zusammen, was gar nicht der Plan Gottes ist. Unterstütze die Gemeinde, wie auch immer. Das kann ein Dienst sein, das kann alles Mögliche sein. Es ist ganz wichtig, dass wir die Gemeinde ganz hochhalten in unserem Leben. Und das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Und lasst uns bewusst auf die Dinge verzichten, die uns von unserer Beziehung zu Jesus ablenken. Liebe Geschwister, jeder Einzelne von uns kann sich überlegen, was das ist. Seid ehrlich. Lasst uns ehrlich sein zu uns selber. Welche Dinge gibt es, die vielleicht an sich relativ harmlos wirken, aber die uns einfach ablenken und die dafür sorgen, dass wir wichtige Zeit, die wir eigentlich fürs Gebet oder für andere Dinge, die hier auf der Liste stehen, nehmen sollten und das dadurch vielleicht vernachlässigen. Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir im nächsten Jahr 2017 den Schwung, den wir aus diesem Jahr bekommen haben, durch die vielen schönen Dinge, die bei uns passiert sind, dass wir den ausbauen, dass wir ihn mitnehmen, dass wir im nächsten Jahr Fortschritte machen, auch in unseren Beziehungen zueinander, dass wir auch untereinander wieder neu zueinander finden und der Herr und sein Geist gebe uns die Kraft und die Gnade dazu, dass wir das erhalten können. Amen.